So tief ein- und ausatmen. Das tut gut. Ohne dass wir es groß merken, atmen wir Erwachsenen so 10 bis 15 Mal in der Minute ein und aus. Bei Kindern ist die Frequenz etwas höher und Neugeborene und Säuglinge, die atmen so 40 bis 50 Mal in der Minute. Doch was passiert, wenn unser Atemorgan, unsere Lunge, plötzlich nicht mehr funktioniert? Dann geraten wir in eine lebensbedrohliche Situation, denn ohne ausreichend Sauerstoff kann unser Körper nicht funktionieren. Und was geschieht, wenn unser Atemorgan, unsere Lunge ausfällt, wenn sie unheilbar erkrankt ist? Dann muss Ersatz her. In der Medizinischen Hochschule Hannover werden regelmäßig Transplantationen durchgeführt, denn die MHH gehört zu den größten Transplantationszentren weltweit. Ich habe das mal nachgeschlagen. Allein im Jahr 2023 wurden hier in Hannover 19 Herzen, 81 Lebern, 149 Nieren, 4 Bauchspeicheldrüsen und 92 Lungen transplantiert. Die Empfänger dieser Organe kommen dabei aus allen Altersschichten. Bereits Säuglinge können so schwer lungenkrank sein, dass ihnen ein neues Organ transplantiert werden muss. In dieser Episode von Inside MHH spreche ich mit Dr. Julia Kahlenz und Professor Dr. Fabio Jus über diesen hochspezialisierten und seltenen medizinischen Eingriff. Und weil das Thema so komplex ist, haben wir über viele Dinge gesprochen. Daher gibt es diesen Podcast in 2 Teilen. Und klar, meine beiden Gäste stehen stellvertretend für ein ganzes engagiertes Team, das sich in der MHH um Transplantationen bei Kindern kümmert.
Fast 4.000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Ich denke, wir duzen uns. Das macht das Gespräch vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir eigentlich über ein Thema sprechen, was Leben retten kann, was aber nicht einfach ist. Denn heute sprechen wir über das Thema Lungentransplantation bei Kindern, bei kleinen Kindern, bei sehr kleinen Kindern. Fabio, Julia, in diesem Kosmos, was sind da eure Aufgaben, Julia?
Ich arbeite in der Kinderlungenheilkunde. Also meine Bezeichnung ist pädiatrische Pneumologin. Das heißt, ich bin Lungenärztin für Kinder und kümmere mich bei dem Thema Transplantation um die Patienten, die mit schweren Lungenerkrankungen zu uns kommen, zur Listung. Das heißt, der Frage, ist eine Transplantation überhaupt möglich, nötig, sinnvoll? Und ich kümmere mich um die Kinder und Jugendlichen nach einer Transplantation, also um die Nachsorge, bis sie ungefähr 18 Jahre alt sind.
Ich bin tätig als Herzchirurg in der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantation- und Gefäßchirurgie, der MHH. Und ich kümmere mich um die kleinen Kinder zu transplantieren, zusammen mit anderen Kollegen, zum Beispiel Dr. Bobilev und Dr. Avsar und auch Dr. Orke. Da sind eine gute Gruppe und sozusagen wir sind zuständig für die Implantation.
Transplantationen, so viel weiß ich, sind wie viele Operationen ganz hochkomplexe Eingriffe. Da kann man nicht sagen, das macht nur einer. Auch ihr seid aus verschiedenen Disziplinen, Interdisziplinarität, also fachübergreifendes Arbeiten muss dort einfach sein. Was macht Transplantation von Lungen, besonders bei kleinen Kindern, so speziell oder unterscheidet sich auch von Erwachsenen?
Also das Prozedere ist ähnlich für Kinder und Erwachsene im Sinne, das Kind wird evaluiert durch den Kollegen und dann gelistet bei Eurotransplant. Und sobald das Kind gelistet ist, das kann jede Minute, Stunde, Tag gut sein, um ein Organ zu bekommen. Wann ein Organ kommt, weiß nur der liebe Gott, wenn man so sagen möchte. Aber wenn es soweit ist und wir ein Gebot bekommen, na, kommt ein Anruf oder ein Faxgerät, ein Fax aus der Eurotransplant. Wir haben ein passendes Angebot für das Kind und wir das Angebot akzeptieren, dann kontaktieren wir die Kollegen aus der Kinderklinik und die Kollegen werden mit der Familie sprechen und Bescheid sagen, wir haben nun ein passendes Angebot. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, das wird, weil zuerst die Informationen kommen von einem Fax, also von einem Organreport. Und dann Kollegen von mir, also Chirurgen, werden vor Ort an Entnahmeorte fliegen oder fahren und gucken sie das Organ an. Wenn das Organ gut ist, dann ist endgültig akzeptiert. Wir sagen Kollegen Bescheid und wird das Kind dann in OP-Raum gefahren.
Bevor wir vielleicht dazu kommen, wie so eine OP dann technisch abläuft, Julia, vielleicht nochmal zu dir. Fabio hat gesagt, du informierst die Eltern. Sind es Personen, die, wie gesagt wurde, auf einer Liste stehen, die bei euch registriert sind? So habe ich das verstanden. Das heißt, du selbst stehst also nicht im OP, sondern du bist eher dafür da, die Betreuung und Behandlungswege rund um eine Transplantation, also Vorsorge und Nachsorge, wie das so schön heißt, zu machen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir gehen auch mit in den Operationssaal, aber wir sind nicht diejenigen, die das Skalpell in der Hand haben und das Organ verpflanzen. Aber zum Beispiel wird in dieser Operation wird die neue Lunge mit einem Bronchoskop, heißt das Gerät, angeguckt. Also man guckt von innen die Nahtstellen, das erzählt Fabio vielleicht gleich noch, von der OP an. Und das machen bei uns die Kinderlungenärzte. Und die OP wird ja auch von Kindernarkoseärzten begleitet. Also das ist immer interdisziplinär. Wir haben zum Beispiel auch die Kinderintensivstation noch nicht genannt, die diese Patienten ja dann mitbetreut. Also es sind natürlich noch ganz viele andere außer uns, die man braucht, damit das überhaupt alles möglich ist. Aber wir sind tatsächlich nicht die Operateure, aber wir kennen alle diese Familien. Und deswegen ist es bei uns auch so, dass wir die Familien anrufen. Und manche stehen ja vielleicht erst seit 2 Tagen auf dieser Liste, wenn der Anruf kommt. Und manche warten seit vielen Monaten. Viele warten zu Hause, also die kriegen diesen Anruf tatsächlich mit dem Kind zu Hause. Aber gerade die kleinen Kinder, über die wir ja heute reden wollen, oder die Säuglinge, müssen oft stationär auf diese neue Lunge warten. Das heißt, da ist der Weg natürlich viel kürzer. Wenn die bei uns in der Klinik sind, dann gehen wir da tatsächlich hin auf die Station und sagen den Eltern, wir haben jetzt ein Organangebot.
Da kann ich mir vorstellen, ich glaube, da reden wir später auch noch drüber, dass das sehr, sehr emotionale Gespräche auch sind. Wenn man das hört, kleine Kinder, Säuglinge, die Lungen transplantiert werden sollen, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die haben erstmal gefragt, wieso müssen so kleine Kinder eigentlich eine neue Lunge haben? Lungentransplantation, das hört man, wenn man vielleicht von Krebsarten betroffen ist, Lungentumor, da hat man vielleicht viel geraucht, dann ist ja ein Wort, was mittlerweile auch sehr in der Öffentlichkeit ist, COPD, das ist ja eine Lungenerkrankung, die verschiedene Ursachen haben kann. Aber auch da hat man das Gefühl, das betrifft ja durchaus vielleicht ältere Menschen. Ist es bei Kindern auch so? Wer kommt zu euch? Welche Krankheiten haben diese Kinder? Welchen Bedarf haben diese Kinder, dass sie in diesen jungen Jahren bereits ein neues Organ, eine neue Lunge brauchen?
Also genau, das ist ganz richtig. Die Grunderkrankungen sind ganz andere als bei Erwachsenen. Wenn man alle Kinder von 0 bis 18 Jahren anguckt, dann war über ganz viele Jahre der häufigste Grund die Mukoviszidose oder zystische Fibrose, eine angeborene Lungenkrankheit, wo sich viel Schleim in der Lunge sammelt, was Infektionen und dann die Lunge kaputt macht. Diese Krankheit kann man jetzt mit neuen Medikamenten für viele Patienten besser behandeln. Das heißt, diese Jugendlichen werden weniger transplantiert, zum Glück. Die zweitgrößte Gruppe sind Kinder mit Lungenhochdruck. Die Krankheit heißt pulmonale Hypertonie und die kann es in jedem Alter geben. Also bei Kleinkindern, bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Und die dritte Gruppe, die kaum einer kennt, auch viele Kinderärzte nicht oder sogar Kinderlungenärzte nicht, heißt interstitielle Lungenerkrankungen. Da gehören bei Erwachsenen Krankheiten dazu, die unter dem Begriff Fibrose zum Beispiel genannt werden. Aber bei den Kindern sind das andere Ursachen. Es sind oft angeborene Krankheiten. Also wir kennen genetische Ursachen. Und das führt auch dazu, dass die Kinder manchmal schon direkt nach der Geburt mit einer so kranken Lunge da sind, dass sie kaum ohne einen Beatmungsschlauch überleben können. Und dann ist manchmal, weil es keine Medikamente gibt dagegen, die Überlegung, kann man dieses Kind transplantieren, die einzige Heilungschance. Und wenn man das nicht kann, was in ganz vielen Ländern der Welt natürlich der Fall ist, dann würden diese Kinder mit diesen Lungenkrankheiten auf jeden Fall versterben.
Wie sieht das in der MHH aus? Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Es gibt nicht so viele Krankenhäuser und Kliniken auf der Welt. Also wir reden hier nicht von Deutschland, sondern wir reden tatsächlich davon, dass das, was ihr beide gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Team macht, durchaus rar ist. Von wie vielen Fällen dieser nötigen Transplantation sprechen wir denn, Fabio?
Also wir machen pro Jahr, also sehr unterschiedliche Nummer. Zum Beispiel dieses Jahr bis jetzt haben wir 8 Kinder transplantiert. Ich glaube, das Beste in dem besten Jahr haben wir 11 Kinder transplantiert. Das ist sehr unterschiedlich. Muss man nur denken, dass die MAH ist das praktisch das einzige Zentrum für Kinderlungentransplantation in Deutschland. Das heißt, für 84 Millionen Einwohner, es gibt praktisch nur ein Transplantationszentrum, das regelmäßig Kinder transplantiert und besonders Kinder auch unter 12 Jahre alt.
Das hört sich wirklich nach einem ganz spezialisierten Ablauf an, den man dort machen will. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf, was mich interessiert. Fabio, du hattest das gesagt. Wenn ein Anruf kommt oder ein Fax kommt, das klingt natürlich erstmal sehr altmodisch heutzutage, ein Fax, aber es ist wahrscheinlich eine schriftliche Bestätigung, die dann notwendig ist und vielleicht nötig ist. Und hast gesagt, du fliegst dahin oder du fährst dahin mit einem Team, um eine Entnahme zu machen. Aber wenn ich einen Erwachsenen transplantiere, dann kriege ich ein erwachsenes Organ.
Genau.
Da habe ich auch nicht leider so die große Auswahl in Deutschland, weil es zu wenig Organspender gibt. Aber das ist halt, kann man sagen, in einem Erwachsenen zum Erwachsenen, die Größe ist gleich, die Funktion ist gleich, das ist ein ausgewachsenes Organ. Wenn ein Säugling transplantiert werden muss, bedeutet es dann, dass ein anderer Säugling gestorben ist?
Genau, das ist ein bisschen das Traurigste, bedeutet, dass von der Transplantation muss auf die andere Seite, an die andere Seite jemand verstorben sein. Und bedeutet ein Kind, weil besonders auch bei kleinen Kindern unter 12 Jahre alt, da gibt es keinen Kompromiss. Also die Größe des Thorax ist fixiert, sagen wir so, sodass der Spender muss dieselbe Größe haben ungefähr.
Das heißt, ein Kind kann ich auch nur eine Kinderlunge machen, weil wo sollte ein Erwachsenen rein vom Platzangebot rein?
Genau. Es gab damals, wann wir mehr Patienten mit Mukoviszidose transplantiert haben, diese Kinder, die haben ein bisschen größere Thoraxhöhle, das heißt, man konnte auch ältere Spender benutzen, Lunge aus ältere Spender, aber bei Patienten mit einer Pulmonaripertonie, das ist ein bisschen schwieriger.
Das bedeutet, es gibt eben den traurigen Anlass, auch um ein Kind zu retten, muss ein Kind sterben.
Genau.
Du hast gesagt, du fährst dann hin, also die MAH ruft nicht bei irgendeinem Krankenhaus an oder das wird auch nichts gekungelt, sondern es gibt eine übergeordnete Organisation.
Genau.
Das klingt für mich jedes Mal nach einem Rennen gegen die Zeit, ne? Weil so ein Organ, so verstehe ich das, kann man ja nicht, das kann ich ja, hört sich vielleicht makaber an, aber das kann ich eben nicht in die Gefriertruhe tun und sagen, ich guck mal in 3 Monaten.
Nein. Für die Lunge, man hat ein bisschen mehr Zeit als für das Herz. Für die Lunge können wir tolerieren, besonders auch bei jungen Spender, junge Lunge, auch bis 12, 13 Stunden Ischämiezeit. Das heißt, wir können schon ziemlich in Ruhe organisieren, dass der Empfänger in Haus kommt, wenn er in Haus ist. Der Chirurg selber, wenn schon vorher was operiert hat, kann sich ein bisschen ausruhen. Das heißt, ist ziemlich gut organisierbar. Ja, müssen wir, für das Herz ist was anderes, weil das Herz zum Beispiel nur 4-5 Stunden Ischämiezeit hat. Bei der Lunge, wir können auch, wie gesagt, in manchen Situationen bis 12-13 Stunden.
Das ist vielleicht trotzdem nicht so viel. Julia, ich gleich zu dir komme, Fabio, nochmal die Frage, wie kann man das beschreiben? Wie wird denn dann bei euch die Dringlichkeit und auch die Eignung für eine Transplantation von so jungen Patientinnen und Patienten bewertet? Das ist ja bestimmt auch eine Frage.
Die Dringlichkeit, es gibt ein Score, sogenannte Langallocating Score. Das wird für alle die Empfänger in Deutschland gerechnet. Das basiert sich an mehreren Informationen, zum Beispiel Lungenfunktionen, Parameter, die aus den Untersuchungen kommen. Für die Kinder unten 12 Jahre alt, also die Kinder unter 12 Jahre alt, bekommen automatisch 100 Punkte. Okay? Das heißt, die sind die hochdringliche Stufe. Muss man sagen, so kleine Kinder, die haben auch keine große Konkurrenz, weil es gibt Gott sei Dank weniger, die auf ein Organ warten. Das heißt, die Dringlichkeit ist durch diesen Score, das wird bei jedem Patienten gerechnet. Wie gesagt, unter 12 Jahre alt ist automatisch 100. Und dieser Score geht von 0 bis 100. Das heißt, die Kinder, die zum Beispiel über 12 Jahre alt sind, können 30, 40, je nach die eigenen Werte aus dem Untersuchen, zum Beispiel Lungenfunktionen, Gasaustausch, Pulmonardruck.
Wie viele Fälle behandelt ihr, Fabio, behandelst du, operierst du pro Jahr, wenn es um diese sehr jungen Patientinnen und Patienten geht? Das sind nicht so viele, ne?
Dieses Jahr, wir haben 8 Kinderlungentransplantationen gemacht. Habe ich nicht alles selber transplantiert, das haben meine Kollegen Ravser und Bobilev.
Bevor wir gleich dazu kommen, wie das funktioniert, da ist ja die Chirurgie und die Medizin ja auch auf einem tollen Weg heutzutage. Ja. Julia, Fabio hatte das gerade gesagt, man hat einen Score, man hat eine Liste, man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als das bei anderen Organen ist, dennoch 13 Stunden in einer Situation, wo Eltern vielleicht erst seit kurzem wissen, mein Kind ist so schwer krank, dass es eine OP sich unterziehen muss, ja, die eben kein Beinbruch ist. Du hast erzählt, du und dein Team in der Kinderklinik betreut eben auch Angehörige, Familien. Wie macht man das?
Es ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, wie Familien damit umgehen. Das erleben wir ja immer wieder. Manche lernen wir schon kennen, lange bevor es eigentlich nötig ist, das Kind zu listen, weil es eben Krankheiten gibt, die langsamer voranschreiten, die wir schon mal darüber aufklären und wo man sagt, eventuell ist es irgendwann nötig. Und für die Familien ist es oft ein bisschen leichter, das schon mal gehört zu haben, verarbeitet zu haben. Aber es ist in dem Moment kein Notfall, wo man mit dem Rücken an der Wand steht. Das wünschen wir uns eigentlich immer, dass die Familie und bei Kindern, die so älter als 6, 7, 8 Jahre sind, natürlich auch die Kinder selber Zeit haben, das zu verarbeiten, mit Psychologen zu reden. Bei diesen Erkrankungen der Säuglinge, über die wir heute reden, ist das oft anders, weil die Eltern bekommen ein Kind. Normalerweise im Mutterleib braucht das Kind die Lunge nicht. Also man weiß nicht, das Kind wird schwerst krank zur Welt kommen. Und die werden davon völlig überfahren, dass sie jetzt ein neugeborenes Baby haben, was nicht mal zu früh geboren war und beatmet werden muss. Und dann kommen Ärzte und sagen ihnen, die Lunge ihres Kindes wird nie gesund werden. Und das ist für diese Eltern natürlich eine ganz andere Situation, damit plötzlich umgehen zu müssen, uns das ja auch glauben zu müssen, was wir da für Untersuchungen machen. Dann macht man entweder eine Probenentnahme aus der Lunge oder eine genetische Untersuchung, um zu gucken, welche Lungenkrankheit ist das denn? Und dann gemeinsam zu entscheiden, möchten die Eltern dieses Kind listen lassen? Man muss das ja nicht tun. Es gibt auch Familien, die von uns aufgeklärt werden und gerade bei so kleinen Kindern, weil es viele Komplikationen gibt, vielleicht auch sagen, wir möchten das nicht. Aber wenn die auf der Liste sind, bleibt dieses Hoffen und Bangen und es kann ja auch ein Kind in der Wartezeit plötzlich schwerst krank werden oder sogar sterben, bevor diese Lunge kommt. Das ist bei uns zum Glück sehr, sehr, sehr selten, dass Kinder auf der Warteliste sterben. Aber auch damit müssen sich die Eltern ja auseinandersetzen. Also ich kann es mir als Mutter kaum vorstellen, wie so viele Familien das schaffen und da oft bewundernswert stark sind, damit umzugehen und ja auch für ihr Kind mit stark zu sein.
Was beinhaltet denn diese schwierige Zeit? Also du hast ja vollkommen recht, ne? Man möchte eigentlich sich über die Geburt eines Kindes freuen. Das ist für viele Menschen ja wirklich ein sehr, sehr glücklicher, emotionaler Moment. Und wenige Stunden vielleicht danach kommt eine Nachricht, die das alles in Frage stellen kann. Wie sieht das aus? Also wie betreut ihr dort Angehörige, Zugehörige? Wie werdet ihr auch selber geschult? Weil ich mir vorstellen kann, natürlich hat man eine gewisse Resilienz den Dingen gegenüber, aber einfach ist es eben vielleicht auch nicht immer.
Genau, es ist überhaupt nicht einfach. Ich glaube, das macht auch jeder aus dem Team oder auch in jeder Phase der eigenen medizinischen Laufbahn macht man das vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt auch Familien, mit denen man immer mehr mitleidet, die man vielleicht anders kennt, denen man emotional anders verbunden ist und Patienten, wo es einem ein bisschen leichter fällt, diesen Abstand zu halten. Dazwischen geschaltet kommt ja oft noch, diese Kinder werden ja normalerweise nicht an der MAH geboren und zuerst muss ja mal jemand auf die Idee kommen, dieses Kind könnte eine Lungenkrankheit haben, weswegen es vielleicht transplantiert werden muss. Das heißt, viel häufigere Sachen, eine Infektion, eine Anpassungsstörung, nennen wir das bei Babys, wenn die am Anfang nicht so richtig atmen. Also es muss ja überhaupt erstmal jemand sagen, dieses Kind ist von der Lunge so anders krank auf einer neugeborenen Intensivstation, als alle Mediziner dort das kennen. Hier machen wir weitere Untersuchungen oder hier nehmen wir mal Kontakt zur MAH auf zum Beispiel. Das heißt, es vergehen auch oft Tage bis Wochen, bis überhaupt klar ist, das könnte auf sowas hinaussteuern. Und da leiden die Eltern natürlich auch mit und hoffen erstmal, oh, vielleicht ist es nur eine Infektion, vielleicht ist das Kind in 5 Tagen gesund. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nein, es wird nie gesund werden, ist es natürlich nochmal ein riesen Zurückschritt, glaube ich, auch für die Familie, bis die uns dann überhaupt kennenlernen. Wir sind ja meistens nicht die ersten Ärzte, die mit diesem Baby und der Familie Kontakt haben. Und dementsprechend ist es dann für uns auch manchmal ein bisschen leichter, wenn wir die Familien kennenlernen, weil dann vielleicht schon klar ist, wenn jetzt mit uns Kontakt aufgenommen wird, dann geht es hier auch um schwere Entscheidungen und um diese ernsten Themen.
Es gibt bereits eine Grunddiagnostik.
Genau.
Erzähl uns doch mal, wie betreut ihr Eltern? Wir hatten es gesagt, also es kommen sehr viele aus ganz Deutschland, es kommen aber vielleicht ja auch Kinder aus anderen europäischen Ländern, Anrainerstaaten, vielleicht noch weiter her. Die sind in einer emotionalen Situation, die sehr, sehr belastend ist. Die haben hier vielleicht, auch wenn Hannover keine kleine Stadt ist, vielleicht keine Angehörigen, keine Zugehörigen. Die sind in Sorge um ihr Kind und dann sind sie auch noch alleine in einer Stadt. Vielleicht sind sie auch nicht so der Sprache fähig, sich so kommunikativ mitzuteilen. Was macht die MAH? Was macht ihr dann auch?
Also deswegen ist es eben wichtig, dass, glaube ich, da in diesem Feld wir Ärzte fast die geringste Rolle haben und es ganz viele Helfersysteme gibt, die auch nötig sind, damit das funktionieren kann. Ich glaube, einmal unbedingt nennen muss man die Pflegearbeit an der MAH, denn alle reden vom Pflegemangel und das merken wir ganz extrem. Und es ist leider so, dass wir Kinder aus anderen Ländern fast gar nicht betreuen können, weil es schon nicht genug Bettenkapazität oder Schwestern und Pfleger gibt, die sich um die Kinder aus Deutschland kümmern. Das betrifft ganz allen voran die Kinderintensivstation. Und man kann niemals ein Kind transplantieren, ohne ein Intensivbett zu haben. Das heißt, das ist erstmal sowieso schon nötig, damit wir das überhaupt machen können, sodass wir tatsächlich Patienten manchmal nicht zusagen können, die mit so einer Anfrage kommen, wenn die nicht aus Deutschland oder einem anderen Eurotransplantland kommen. Und wer sich sonst um die Eltern mit kümmert, sind bei uns tatsächlich, es gibt verschiedene Seelsorgen, auch für verschiedene Religionen. Es gibt psychologische Mitarbeiter, es gibt Mitarbeiter vom Sozialdienst, denn man darf sich da, glaube ich, keine falsche Vorstellung machen. Das sind ja oft Familien, wo ein Elternteil oder beide für Wochen bis Monate in Hannover bei ihrem kranken Kind sind. Es gibt eventuell Geschwister, die irgendwo in Süddeutschland zu Hause betreut werden oder zur Schule gehen müssen. Es gibt Eltern, die ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Und nicht alle sind ja in Berufen, wo ein Sicherungssystem das über Monate überbrückt. Das heißt, das ist für die Eltern ja nicht nur sozial und psychologisch eine Riesenbelastung, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich kann das eine große Katastrophe sein. Für die man nichts kann, genau. Es gibt Hilfsorganisationen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die Kinderstiftung Organspende, die KIO, die Familien auch finanziell unterstützt. Es gibt in der Nähe der MHH ein Hausschutzengel. Das ist von Mukoviszidose e.V. mitgeführt. Da dürfen aber auch Patienten und Familien wohnen, wenn zum Beispiel das Kind an der MHH länger betreut wird, die keine Mukoviszidose haben, wo eben auch Eltern sich untereinander austauschen können, soziale Beratung kriegen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese nicht ärztlichen und nicht medizinischen Unterstützungssysteme da den Familien helfen. Wir haben eine über Spenden finanzierte Kunsttherapeutin, die zu den Patienten auf Station kommt, aber manchmal auch mit den Eltern arbeitet. Es gibt eben sowas wie Sportangebote, also schon Dinge, wo man versucht, der Familie diese schwerste Zeit ein bisschen angenehmer zu machen, ohne dass das aber ja die Krankheit des Kindes irgendwie aufwiegen kann.
Genau, Angebote wie beispielsweise das Hausschutzengel. Ich glaube, die sind auch in unmittelbarer Nähe der medizinischen Hochschule. Das heißt, wo Eltern zumindest, ich glaube, jenseits einer sterilen Hotelatmosphäre, ich glaube, das kann man da, glaube ich, sagen, zumindest mal eine Art Rückzugsort haben, um vielleicht dort, ja, abschalten wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch mal auf den einen oder anderen Gedanken zu kommen. Fabio, es wurde gerade gesagt, die Pflegesituation ist so drastisch, und zwar nicht bei denen, die pflegen, die machen einen tollen, herausragenden Job, aber es kommt halt auch zu wenig nach, was bedeutet, dass man manchmal Kinder oder Patientinnen, junge Patientinnen gehen lassen muss oder ablehnen muss, wo man dann wahrscheinlich weiß, das ist ein Urteil, was wahrscheinlich final ist. Fabio, wie geht dir das als Arzt?
Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort habe. Am Ende, ich meine, das Problem mit dem Pflegepersonal ist jetzt nicht neu. Das geht seit jahrelang. Ich habe das Gefühl, ich habe hier angefangen in 2010, ja, und ich hatte immer gehört, das Problem mit dem Pflegepersonal, ja, oder die mit Intensivbetten. Intensivbetten, die werden gesperrt. wenn ich zum Beispiel in Saal ein Problem habe, blutet eine Arterie oder blutet oder gibt es ein Problem, ich verschiebe nicht die Losung. Ich versuche, das Problem sofort beiseite. Das ist eine andere Sache. Aber seit jetzt mittlerweile zumindest 10 Jahre das Problem immer besteht, dann frage ich mich, wie kann man die Losung finden? Ja? Letztendlich am Ende leiden darunter Kinder, Familie, Pflege, Ärzte und so weiter und so fort. Natürlich ist gut, die Losung habe ich nicht. Die Frage kann ich nicht richtig beantworten, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Einsatz für die Transplantationsmedizin.
Du hast das gerade gesagt, wenn du im OP stehst und da passiert was, was man vorher nicht so planen konnte, dann habe ich nicht so viel Zeit, jetzt erstmal zu denken, ach, das wird vielleicht sich irgendwann lösen, sondern ich muss handeln. Im Falle der Transplantation bei kleinen Kindern, das heißt, in dem Augenblick, wo ihr natürlich ein Herz transplantiert oder eine Lunge rausnimmt, muss ja, wie du sagst, etwas anderes dafür sorgen, dass das Gehirn oder andere Körperteile weiter mit Sauerstoff oder Blut und damit mit Sauerstoff versorgt wird.
Genau. Das Herz natürlich bleibt da, aber diese kleinen Kinder schaffen nicht nur mit einer Lunge in die Phase zu überleben, wenn wir die erste Seite transplantieren.
Aber worauf will ich hinaus? Ich hatte das Glück, das auch mal beobachten zu können und man hat das Gefühl, dass bei Erwachsenen, es ist zwar immer ein Einzelfall, aber es gibt ja Standards, ungefähr, Pi mal Daumen. Wenn man sich ein kleines Kind einfach mal vorstellt, ich bin jetzt 1,90 groß, ein Säugling ist 50, 60 Zentimeter groß. Allein die Luftröhre ist, glaube ich, sehr viel kleiner, wo ich Sauerstoff durchnehme, die Adern, die Arterien, gar nicht davon zu sprechen. Das ist alles Miniatur und das muss ja immer wieder angepasst werden, oder?
Ja, also es gibt auch bei kleinen Kindern Standard, wenn wir jetzt als Zentrum häufig diese kleinen Kinder transplantieren, klar haben wir Standards. Na, wir wissen schon, dass ein Patient mit einer Diagnose, das von Anfang an braucht diese kleine Herz-Lungen-Maschine zu unterstützen. Das heißt, wenn wir fangen an, wir etablieren zuerst diese kleine Herz-Lungen-Maschine und dann fangen wir mit Transplantation von der rechten Seite, machen wir eine kleine Pause und dann transplantieren wir die linke Seite. Wenn beide neue Lunge drin sind, dann gucken wir einmal nach, ob diese kleine Herz-Lungen-Maschine für ein paar Tage nach der Transplantation drin bleibt, um eine vernünftige Kopplung zwischen Herz und die neue Lunge oder schon am Ende der Operation die zu entfernen, sodass das Kind auf die Intensivstation mit der neuen Lunge kommt, aber ohne Herz-Lunge-Maschine.
Wie sieht da die Interdisziplinarität aus? Also ich könnte mir vorstellen, ich glaube, allein die Kinderanästhesiologie ist anders als bei Erwachsenen. Dann das OP-Team muss darauf geschult sein. Wir hatten schon gesprochen, dass es dann weitergeht auf die Kinderintensivstation. Dann geht es wieder von der Kinderintensivstation, die natürlich Teil der Kinderklinik auch ist. Die ist nicht im großen Gebäude, sondern das ist alles ganz eng zueinander. Dann geht es dann hoffentlich von der Kinderintensivstation auf Normalstation mehr oder weniger, wo aber auch diese kleinen Patienten ja auch nicht nach 2 oder 3 Tagen rausgehen, sondern natürlich gekratzt wird, wie viele Teams, wie viele Mitarbeitende, wie viel Personal ist an sowas beteiligt?
Eine Transplantation, wir rechnen also mit 3 Chirurgen, 2 oder 3 Chirurgen, 2 OP-Pflege, ein Anästhesist, eine Anästhesiepflege, der Kollege aus der Kinderpneumologie und der Kardiotechniker. Also die sind alle die normalerweise Personen, die im Saal immer anwesend sind. Das heißt ungefähr 10 Personen.
Also alleine für einen OP-Ablauf.
Für einen OP.
Aber umherum sind natürlich noch viel mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man die alle aufzählen will, also Pflegende und Ärzte und Kardiologen auf der Intensivstation, ganz wichtig, die Physiotherapie, die ja eigentlich ab dem ersten Tag nach Operation anfängt, mit den Kindern und Jugendlichen dran zu arbeiten, schnell wieder auf die Beine zu kommen, Atemtherapie zu machen, Husten zu lernen, was natürlich mit den ganzen Schläuchen und Wunden nicht so einfach ist.
Und wo man auch gucken muss, ein Erwachsener, der hat vielleicht dann zwar Schmerzen, aber der ist vielleicht rational in der Lage zu verstehen, warum er das machen muss oder was er jetzt tun soll.
Wobei das, ja genau, aber bei den Kindern ist es ja oft so, dass die viel besser als wir Erwachsenen intuitiv nicht dieses Ich muss mich schonen im Kopf haben. Also wir haben Videos von Kindern und Jugendlichen, die 48 Stunden nach Lungentransplantation bei uns über den Flur laufen. Und da liegen die meisten 40, 50, 16-Jährigen wahrscheinlich noch, 60-Jährigen wahrscheinlich noch völlig platsch im Bett. Also die Kinder haben ja oft eine sehr große Motivation, haben so einen intrinsischen Ich möchte mich bewegen Gedanken, was auf der Intensivstation manchmal eher ein bisschen kritisch gesehen wird. Aber das heißt, das klappt oft sehr gut. Meist ja, je weniger man drüber nachdenkt, desto besser klappt das.
Ich müsste da vielleicht noch sagen, vieles, was ich so in den Fragen stelle, hört sich immer so ein bisschen an, oh Gott, die armen Kinder. Ja, das stimmt. Die können nichts dafür, dass sie so sind. Andererseits hat man doch auch manchmal das Gefühl, dass Kinder ganz schön viel abkönnen. Also
total.
Auch wenn das sich so flapsig jetzt anhört, dann ist es manchmal auch so eine Wundermaschine, wie so ein kleiner Körper, der schwer krank ist und eine schwere OP hat. Das dürfen wir nicht vergessen.
Dann, also ich glaube auch zu dem, was du gesagt hast, auch intraoperativ ist ja der Unterschied, dass diese Kinder eigentlich von ihren anderen Organen oft sehr gesund sind und natürlich gar nicht die Risiken mitbringen, die ein 50- oder 60-Jähriger mitbringt. Also die haben keine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung oder eine vorher schon kranke Niere im besten Fall.
Oder,
das heißt,
oder Adern, die schon verkalkt sind. Ne?
Genau, das heißt auch zwischendurch mal eine etwas niedrigere Sauerstoffsättigung. Die Kinder haben ein unglaublich hohes Aufholpotenzial, auch bei Komplikationen, auch wo man immer Sorge vorhat nach so einer OP oder der Herz-Lungen-Maschine, dass die Kinder zum Beispiel mal ein Blutgerinnsel oder eine kleine Blutung irgendwo erleiden, schlimmstenfalls im Kopf, was also wie ein Schlaganfall sein kann, was wir auch bei Kindern schon erlebt haben, wo immer die große Sorge ist, wie geht es denn neurologisch dann später? Und die Erfahrung ist, dass die Kinder, glaube ich, viel mehr als Erwachsene, die betreue ich nicht, aber was wir sehen, was die Kinder hinterher wieder aufholen können, das ist schon sehr erstaunlich, was der Körper da noch an Potenzial hat, ganz, ganz viel auch wieder gut zu machen.
Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch vorkommen. Ich habe mir da so aufgeschrieben, dass so ein bisschen Himmel und Hölle, ne? Klar, Kinder erholen sich vielleicht schneller, aber es sind ja manchmal auch Wellenbewegungen. Auch dort ist es ja so, die Betreuung von Angehörigen ist da weiterhin eine Herausforderung, weil es kann ja sein, dass ein Kind nach 2 Tagen schon über einen Flur einer Intensivstation geht, aber es kann natürlich leider auch sein, dass es nach 5 Tagen vielleicht die Verbesserung nicht weitergeht, sondern dass es sich wieder verschlechtert. Ist das ein Thema, worüber ihr auch sprechen müsst, wo ihr aber auch natürlich Schulung erhaltet oder euch Fortbildung holt, um eben ja nicht den medizinischen, sondern eben den psychischen, den psychologischen Aspekt dieser Betreuung besser ja weitergeben zu können?
Das ist ja leider, glaube ich, im Medizinstudium, vielleicht ist es heute ein bisschen anders als zu dem Zeitpunkt, als wir im Medizinstudium waren, ist, glaube ich, die Schulung der Ärzte in diese Richtung kann sicherlich verbessert werden. Auch bei uns gibt es keine vorgeschriebene regelmäßigen Fortbildung oder Supervision zu diesem Thema, aber es ist natürlich auch sehr viel erfahrungsbasiert und ich glaube schon, dass wir natürlich viele Dinge schon gesehen haben und dass wir mit den Familien sehr, sehr ehrlich sind. Das sagen wir auch in den Aufklärungen. Also wir versprechen nichts, was wir nicht für realistisch halten. Wir klären über sehr, sehr viele Komplikationen auf. Also die Eltern sagen manchmal nach diesen Aufklärungsgesprächen, oha, das klingt ja alles ganz schön dramatisch, was da passieren kann, weil wir eben versuchen, alle Dinge, auf die die Eltern vielleicht vorbereitet sein müssen, auch mal genannt zu haben.
Du hattest das gesagt. Es gibt auch Eltern, die sich dann entscheiden, eine Behandlung nicht durchzuführen. Ist das etwas, wo du dann abends nach Hause gehst und vielleicht ja auch aufgrund deiner medizinischen Wissen weißt, okay, die Eltern haben jetzt noch eine Zeit, eine gewisse Zeit mit ihrem Kind, aber diese Zeit wird wahrscheinlich, Fabio, du hattest das gesagt, wahrscheinlich eher begrenzt sein können. Ärgerst du dich dann oder sagst du, okay, man muss eben immer auch respektieren, dass es einen Willen gibt, den man einhalten muss, auch wenn es nicht der kleine Patient selber ist, sondern die Eltern?
Ja, ich glaube schon, dass es nicht gut ist, eine Familie, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen eine Familie dazu überreden, weil da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber geredet, was kommt denn nach einer Lungentransplantation auf das Kind und die Familie zu? Die müssen extrem viel leisten, auch mit der neuen Lunge. Es ist nicht so, dass die eingepflanzt wird und das Kind geht gesund nach Hause. Das Kind muss sein Leben lang Medikamente nehmen, sehr gewissenhaft, die viele Nebenwirkungen haben. Es kann sein, dass es sehr viele Arzt- und Kliniktermine gibt und dass wir eben nicht versprechen können, wie lange ein Kind mit dieser neuen Lunge lebt. Und Familien, die das gehört haben, sagen eben manchmal, ich glaube, das ist für uns und das Kind oder die Geschwister oder die Familiensituation, in der wir sind, ist das nicht das Richtige. Und dann fällt es mir auch nicht so schwer zu sagen, Das hätten wir jetzt aber doch machen müssen, weil wir eben wissen, wie schlecht es den Kindern geht. Das wissen wir zum Beispiel von den Jugendlichen, die dann hinter ihre Medikamente nicht nehmen, was mal vorkommt, wie sehr schnell die neue Lunge einfach kaputt ist und die Patienten dann trotz der großen OP, trotz alles Leidens mit der neuen Lunge sterben können. Und deswegen ist es, glaube ich, nachvollziehbar, wenn Eltern manchmal sagen, das ist für uns aus verschiedenen Gründen nicht der richtige Weg.
Eltern müssen in einer schwierigen Situation für ihre Kinder entscheiden. Manchmal bedeutet das auch, eine Operation nicht zu machen. Wie gehen Menschen wie Fabio und Julia mit diesen Entscheidungen um? Darüber und noch vieles mehr sprechen wir im zweiten Teil unserer Episode. Die hört ihr nächste Woche.